Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
I think it's good that we have already AI Act. We know that many countries are not having that kind of rules.
Vor einem Jahr hat die EU die Verordnung zu künstlicher Intelligenz verabschiedet. Englisch AI Act. Wie das Gesetz umgesetzt wird, wird aktuell verhandelt.
Wir sollten nicht davon ausgehen, wir halten die KI-Verordnung ein und dann kriegen wir einen Stempel und dann ist alles gut.
Was wie eine technische Randfrage aussieht, ist in Wahrheit zutiefst politisch. Was darf KI?
Wie kann ich denn KI vertrauen? Ich weiß ja gar nicht, was sie macht.
Was ist, wenn die KI sich jetzt selbstständig macht und irgendwann so mächtig wird, dass die uns hier alle sozusagen den Laden übernimmt, ja, und die KI jetzt irgendwie an der Regierung ist oder das nächste Vorstandsmitglied bei Volkswagen?
Künstliche Intelligenz. Alles außer Kontrolle. Ein Feature von Anna Loll.
First reading of Parliament is closed. We move next to the report by Brando Benifei and Dragos Tudorake on Artificial Intelligence Act. We vote on the provisional agreement. Amendment 808 by roll call. Vote is open.
Abstimmung im Europäischen Parlament am 13. März 2024. Es geht um den Artificial Intelligence Act. Auf Deutsch die Verordnung über künstliche Intelligenz, kurz KI-Verordnung. Die Parlamentarier nehmen sie an.
Vote is closed and it is adopted. Congratulations on this seminal work.
Bei KI geht es nicht nur um Technik. Es geht um eine neue Welt. Experten reden nicht ohne Grund von einer vierten industriellen Revolution. Nach Dampflok, Fließband und Computer ist jetzt das Zeitalter der künstlichen Intelligenz angebrochen. Wie das genau ausfallen wird, weiß niemand genau. Wird unser Leben in einer Dystopie enden, in der superintelligente Roboter nach unserem Leben trachten?
Er kommt aus der Zukunft und hat einen Auftrag in der Gegenwart. Er sieht aus wie ein Mensch. Aber er ist eine Maschine. Er tötet. Selbst ist er unzerstörbar.
Oder wird KI unsere beste Freundin werden? Hier ein Sprachbeispiel von der Firma Eleven Labs. Mit ihrer KI-Software kann man unter anderem Stimmen klonen. Sprecherinnen und Sprecher bei Deutschlandfunk Kultur braucht es vielleicht in Zukunft nicht mehr.
Tapferer Krieger, du bist weit gekommen, aber der dunkle Wald ist tückisch. Vertraue deinen Instinkten und denk daran, die Magie liegt in deinem Schwert. Schreite voran und lass dich vom Licht führen.
Und Abschlussarbeiten oder komplizierte Berechnungen selbstständig verfassen muss man voraussichtlich auch nicht. Das macht dann alles ChatGPT, Gemini, Perplexity oder DeepSeek. Die KI-App auf dem Smartphone in der Hosentasche. Die EU hat sich entschieden, die KI-Zukunft nicht dem Zufall zu überlassen. Mit der Verordnung zur künstlichen Intelligenz ist sie weltweit Vorreiter. Und eine der wichtigsten Personen in Europa für deren Umsetzung ist Henna Virkkunen.
Yeah, thank you for you. Yeah, now I can also hear you better. So, yeah.
Die Finnin ist Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für technische Souveränität, Sicherheit und Demokratie sowie Kommissarin für digitale und Grenztechnologien.
Wenn wir über Technologien sprechen, handelt es sich möglicherweise um einen der anspruchsvollsten Bereiche, da sich die Technologie sehr schnell entwickelt und wir Innovationen in den Technologiebereichen fördern sollten. Gleichzeitig sollten wir uns aber auch der Risiken bewusst sein. Insbesondere wenn es um Technologien wie KI geht, wissen wir nicht wirklich, welche möglichen Gefahren in der Zukunft bestehen könnten.
Sagt Henna Virkkunen im Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Sie hat im April den AI Continent Action Plan vorgestellt, eine Initiative der Europäischen Kommission. Diese soll die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz in strategischen, öffentlichen und privaten Sektoren fördern, unter anderem mit Supercomputern in AI Gigafactories. Europa muss bei KI aufholen im Vergleich zu den USA und China.
But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. The formation of Stargate. So put that name down in your books. A new American company that will invest $500 billion at least.
Essentially a made in China AI model developed by this company DeepSeek. created this kind of shockwave through financial markets.
Für die EU geht es um digitale Souveränität.
We have to close our innovation gap, and we see that.
Wir müssen unsere Innovationslücke schließen. Wir sehen, dass Länder und Regionen, die über Kapazitäten in kritischen Technologien wie KI verfügen, wirtschaftlich sehr stark sind. Deshalb werden wir auch in der Europäischen Union mehr Kapazitäten schaffen, damit wir bei diesen kritischen Technologien wie bei AI nicht von Drittländern oder einer einzigen Quelle abhängig sind.
Allerdings wolle man auch nicht Innovationen um jeden Preis.
Das heißt nicht, dass wir in Bezug auf KI keine Regeln haben sollten. Wenn wir Innovationen fördern, ist es auch wichtig, dass unsere Bürger unseren Technologien vertrauen können. Dass sie wissen, dass diese Anwendungen, wenn KI beispielsweise in risikoreicheren Fällen eingesetzt wird, etwa in Krankenhäusern oder im Verkehr, bestimmte Standards erfüllen und auch getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen.
Im Mai 2024 hat die EU die KI-Verordnung verabschiedet. Seit August gilt sie in allen EU-Mitgliedsländern. Die Umsetzung erfolgt allerdings schrittweise. Verpflichtende Prüfungen in Bereichen wie Kreditvergabe, Personalwesen oder Strafverfolgung sind zum Beispiel erst ab August 2026 erforderlich. Einige Details werden jetzt erst verhandelt. Zum Teil hinter verschlossenen Türen und, so die Kritik, mit erheblicher Industriebeteiligung. Bram Vranken ist Kampagnenleiter bei der Nichtregierungsorganisation Corporate Observatory Europe in Brüssel. Die Anti-Lobby-Organisation beobachtet den Einfluss der Industrie auf die EU-Gesetzgebung, auch in den für die Öffentlichkeit weniger sichtbaren Gremien.
The most important is probably CenCenelec, which is a standard-setting body.
Das Wichtigste ist wahrscheinlich CenCenelec, ein Gremium für Industriestandards, das derzeit Regeln zur Umsetzung des KI-Gesetzes erarbeitet.
CenCenelec ist ein Zusammenschluss von zwei Organisationen, die sich im Auftrag der EU mit Industrienormen beschäftigen. Ein deutsches Äquivalent ist das Deutsche Institut für Normung. Viele kennen die DIN-Maße, zum Beispiel bei Papier. Dass die Industrie bei der Standardisierung von Produkten mitarbeitet, ist nichts Ungewöhnliches.
For example, the level of chemicals in children toys.
Beispielsweise wurde der Chemikaliengehalt in Kinderspielzeug durch einen Industriestandard festgelegt. Auch die Tatsache, dass die Spannung, die Sie an Ihrem Computer anschließen, 220 Volt beträgt, die aus dem Stromnetz kommen, ist auf einen harmonisierten Standard zurückzuführen. Das ist grundsätzlich sinnvoll, denn ohne diese Standards hat jedes Unternehmen sein eigenes System. Für die Verbraucher wäre es dann sehr schwierig zu wissen, was sie kaufen sollen und wie die Dinge funktionieren.
Doch bei der KI-Verordnung geht es nicht nur um technische Fragen. Und hier liegt für Bram Vranken ein Problem.
Es ist das erste Mal, dass technische Standards genutzt werden, um Regeln für Grundrechte und Transparenz festzulegen. Also wie AI-Systeme funktionieren werden. Das ist problematisch, da die Standardsetzung stark von Unternehmen gesteuert wird.
Das hat etwas mit Ressourcen zu tun. Bürgerrechtsorganisationen zum Beispiel hätten in dem Prozess das Nachsehen, sagt Vranken. Sie könnten oft nur wenige Mitarbeiter zu Arbeitstreffen schicken. Große Unternehmen hingegen würden ihre Interessen durch mehrere Experten vertreten lassen. Auch in verschiedenen Arbeitsgruppen, national wie auf der EU-Ebene.
In der Praxis bedeutet dies, dass Unternehmen, die sich schon seit langer Zeit an der Festlegung von Standards beteiligen, wie Huawei, aber auch Microsoft und Google, einen sehr großen Vorteil haben und tatsächlich die Regeln für die Umsetzung des KI-Gesetzes entwerfen.
Bram Vranken macht sich Sorgen, dass die KI-Regulierung so geschwächt werden könnte.
Das Problem besteht darin, dass die im KI-Gesetz festgelegten Verpflichtungen sehr vage formuliert sind und ihre genaue Umsetzung durch die Standardisierung entschieden wird. Da diese Unternehmen einen so großen Vorteil und privilegierten Zugang zum Standardisierungsprozess haben, entwerfen sie die Regeln.
Daran ändert auch nichts, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppen bisher nur Vorschläge für die Politik sind, sagt Franken.
Die Europäische Kommission hat immer noch die Möglichkeit zu sagen, diese Standards sind nicht ausreichend und erfüllen nicht die Anforderungen des Gesetzes über künstliche Intelligenz. Das ist jedoch sehr schwierig, da es bedeuten würde, den Entwurfsprozess noch einmal zu durchlaufen. Europäische Unternehmen warten auf die Fertigstellung dieser Standards, da diese ihnen zeigen, wie sie das KI-Gesetz umsetzen sollen.
Deutschlandfunk Kultur hat Tech-Konzerne zu ihrer Mitarbeit an der KI-Verordnung und ihrer Position zur KI-Verordnung gefragt. Huawei, Microsoft und Google schickten bis Redaktionsschluss keine Antworten. Meta verwies auf einen Interview-Podcast zur Regulierung. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, gab ein allgemeines Statement.
OpenAI unterstützt das zentrale Ziel des AI Acts, die Gewährleistung der Sicherheit von KI-Systemen, und hat während der gesamten Ausarbeitung und Umsetzung konstruktiv mit den EU-Gesetzgebern zusammengearbeitet. Mit Blick nach vorn ist es entscheidend, dass das Gesetz die richtige Balance findet, den Schutz der Bürger sicherstellt und Unternehmen Rechtssicherheit bietet, ohne innovative Entwickler unangemessen zu belasten oder Forschung aus Europa zu verdrängen.
Ähnlich sieht das auch Henna Virkkunen von der EU-Kommission.
In Bezug auf KI wollen wir Investitionen und Innovationen ankurbeln.
Regulierung stünde dem nicht entgegen.
Klare Regeln und Vorschriften kommen Innovationen sehr zugute. Außerdem gibt es Innovatoren und KI-Entwicklern Rechtssicherheit, weil sie wissen, welche Kriterien sie erfüllen müssen.
Zudem würden diese von der Politik nicht ohne Anhörung der Betroffenen festgelegt.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir bei unseren Entscheidungen immer auf die Stakeholder hören. Wenn wir über Technologien sprechen, sind es oft amerikanische Unternehmen. Natürlich möchte jeder seine eigenen Geschäftsinteressen verteidigen. Aber ich denke, unsere Regeln sind sehr fair und gelten für alle. Für amerikanische, chinesische und europäische Unternehmen.
In der Umsetzung macht die KI-Verordnung allerdings durchaus Unterschiede. Je nach Größe des Unternehmens gelten unterschiedliche Berichtspflichten und Auflagen. Gerade größere Konzerne warnen daher besonders vor Überregulierung und mahnen den Schutz von Innovation an. Doch grundsätzlich stellen sich auch die Vertreter von Big Tech nicht gegen jede Form von Aufsicht, unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung. Elon Musk zum Beispiel fordert schon seit Jahren eine KI-Regulierung angesichts der Superintelligenz, die wir erschaffen. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview, das der Journalist Tucker Carlson mit Musk geführt hat.
Bei dem einzigen Vier-Augen-Gespräch, das ich mit Obama im Oval Office hatte, sagte ich: Sehen Sie, das Einzige, was wir wirklich tun müssen, ist, die Grundlagen für eine Regulierungsbehörde für KI zu schaffen. Google kontrollierte damals quasi das Weiße Haus und wollte keine Kontrolle. Sie bremsten jegliche KI-Regulierung.
Der den US-Demokraten nahestehende CEO von OpenAI, Sam Altman, schlug wiederum ein internationales Gremium vor. Hier ist er Anfang Januar 2024 im Podcast von Microsoft-Gründer Bill Gates zu hören.
If we are right, and we may turn out not to be, but if we are right and this technology goes as far as we think it's going to go, it
will. Wenn diese Technologie so weit kommt, wie wir denken, wird sie Auswirkungen auf die Gesellschaft und das geopolitische Kräfteverhältnis haben. Nicht wie GPT-4, sondern etwas mit der 100.000- oder millionenfachen Rechenleistung davon.
100.000 or a million times the compute power of that.
Und das ist selbst dem Vertreter einer der einflussreichsten KI-Systeme offenbar zu gruselig.
Für die Kernenergie haben wir dasselbe gemacht. Wegen der potenziell globalen Auswirkungen ist eine globale Organisation notwendig. Ich denke, das ist sinnvoll.
Denn KI birgt eben nicht nur Nutzen, sondern auch Gefahren.
Netherlands Prime Minister Mark Rutte has announced that his government is resigning over its response to a child welfare benefit scandal.
In den Niederlanden zum Beispiel wurden etwa 26.000 Familien von einer KI fälschlicherweise des Kindergeldbetrugs beschuldigt.
So this is a very extreme scandal here in the Netherlands that has been shaking up the country for quite a while, mostly based on racial and ethnic profiling.
NGO-Vertreter Bram Vranken.
Wenn ein solches System fehlerhaft, voreingenommen und diskriminierend ist, kann das dramatische Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. Aufgrund einer falschen Beschuldigung durch einen Algorithmus mussten diese Menschen das Geld an die Regierung zurückzahlen. Sie verschuldeten sich. Einige verloren ihr Zuhause.
Die öffentliche Empörung über den Skandal führte im Januar 2021 zum Rücktritt der gesamten niederländischen Regierung.
Eine Folgestudie der niederländischen Regierung zeigte, dass 2000 Kinder ihren Eltern weggenommen wurden, weil diese aufgrund ihrer Verschuldung nicht mehr für sie sorgen konnten. Und Grund dafür war ein fehlerhafter Algorithmus, der diese Menschen fälschlicherweise des Sozialversicherungsbetrugs beschuldigte.
Ein individuelles wie gesellschaftliches Horrorszenario, das die KI-Verordnung verhindern soll. Sie basiert auf einem risikobasierten Ansatz und unterteilt KI-Systeme in 4 Risikoklassen. Systeme mit unannehmbarem Risiko sind vollständig verboten. Dazu zählen etwa Social Scoring, Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder, bis auf Ausnahmen, biometrische Überwachung im öffentlichen Raum. Hochrisiko-KI ist erlaubt, unterliegt aber strengen Auflagen wie Risikobewertung, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht. Dazu gehören unter anderem KI-Anwendungen in der Medizin, Strafverfolgung, Bildung oder im Personalwesen. Systeme mit begrenztem Risiko, etwa Chatbots oder Deepfakes, müssen Transparenzvorgaben erfüllen. Zum Beispiel durch einen Hinweis, dass man mit einer KI spricht. Die Mehrheit der KI-Anwendungen, wie etwa Spamfilter oder KI in Videospielen, gilt als minimalrisikobehaftet und darf ohne besondere Vorgaben eingesetzt werden. Je höher das Risiko, desto strenger sind also die Anforderungen. Ein Ansatz, der Sicherheit und Innovation zugleich ermöglichen soll.
Ich hatte letztens einen Vortrag und da habe ich tatsächlich zufällig mehr oder weniger auch mal einen MRT-Ton dabei, den vielleicht viele wiedererkennen würden. Ich spiele den mal einmal ab.
Klaus Eickel ist Professor für Medizininformation am Fraunhofer Institut für Digitale Medizin MEVIS in Bremen. Ein modernes weißes Gebäude mit geschwungenen Linien, runden Ecken und langgezogenen Fenstern auf dem Campus der Bremer Uni.
MEVIS steht, weil ich weiß, Stand für Medical Visualization, weil wir früher medizinische Bildverarbeitung viel gemacht haben, mittlerweile aber.
Dabei ist Bildverarbeitung immer noch ein Thema, nur jetzt mit KI.
Seitdem es MRT gibt, wird daran geforscht, wie diese Methoden immer schneller werden, also wie die Aufnahmezeit drastisch reduziert wird, bei gleichzeitig sich verbessernder Bildqualität. Und heutzutage haben alle Hersteller im Prinzip KI-Lösungen an Bord, bei denen quasi die Aufnahmezeit zum Beispiel deutlich beschleunigt wird.
KI kann aber noch viel mehr. Zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte bei der Diagnose unterstützen.
Zum Beispiel, wenn man es machen könnte, dass es eine Aufnahme jetzt gibt, von der Person, die vermutlich irgendeine Erkrankung hat. Und wenn man wissen würde, wie sähe denn von dieser einen Person, zum Beispiel das Gehirn, in gesund aus.
Ein Vergleichsbild, geschaffen von KI.
Wenn man quasi eine Referenz hätte, die zeigen würde, Stand jetzt, die Person ist 70 Jahre alt, männlich, hat die und die Auffälligkeiten. Und ich könnte mir ein Bild erzeugen, also ein radiologisches Bild, was eine Referenz wäre zu dem Bild, was ich gerade aufgenommen habe. Das gibt es sonst nicht.
Und das könnte die Diagnose möglicherweise schneller und besser machen, ohne die Kontrolle an die KI abzugeben, betont Eickel.
Das Schöne jetzt in der Bildverarbeitung zum Beispiel ist es, dass man ja immer noch das echte Bild hat. Also man macht erstmal nichts kaputt, also es ist keine Aussage, die getätigt wird, die man nicht kritisch hinterfragen könnte. Die Entscheidung liegt immer noch beim medizinischen Fachpersonal.
Manchmal ist die KI sogar besser als die Ärztinnen und Ärzte. In einer Studie unter Leitung der Stanford University, veröffentlicht im Fachjournal JAMA Network Open, erzielte GPT-4 bei der Diagnostik bisher unveröffentlichter Fälle eine Genauigkeit von 92%. Deutlich mehr als Ärztinnen und Ärzte. Die lagen nur zu rund 73% richtig. Ein Grund dafür womöglich? Die KI hat den Zugriff auf sehr viel mehr Daten als ein einzelner Mensch und kann sie zum Teil in Sekunden vergleichen, sortieren, verarbeiten. Das ist nicht nur in der Medizin so.
Ich bin Jan Schwalbe und bin Referatsleiter im Referat für Digitalisierung und IT in der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin.
Jan Schwalbe arbeitete früher als Richter. Heute ist er unter anderem für die Einführung von KI in der Berliner Justiz zuständig.
Man lebt so in zwei Welten. Einmal ist es so die ganz nüchterne, typische Welt des IT-Betriebs, wo man darauf achtet, dass auch wirklich alle ihre digitalen Zugänge haben, die Rechner funktionieren, die IT sicher ist, dass es keine größeren Sicherheitsvorfälle gibt, dass einfach alles funktioniert. Und der zweite Aspekt ist, gerade wenn man im Ministerium arbeitet, dass man auch den Blick so ein bisschen in die Zukunft richtet und doch mal schaut, was bedeutet denn das eigentlich, digitaler Rechtsstaat? Wie sieht denn der in 5 Jahren vielleicht aus?
In keinem Fall einer, der ausschließlich mit ausgedruckten Akten arbeitet.
KI spielt in der Justiz, gerade auch in Berlin, aktuell eine gewichtige Rolle, aber auch mit Blick auf die Zukunft.
Einmal als Adressat.
Wir sind damit konfrontiert, dass wir zuhauf KI-generierte Klagen eingereicht bekommen. Denken Sie da beispielsweise an Massenverfahren, in Dieselklagenverfahren, aber auch, dass wir damit konfrontiert sind, dass man KI-gestützte Vorhersagen zu gerichtlichen Entscheidungen bereits trifft.
Und dann als Anwender von KI.
Wir haben in Berlin für die konkrete Zusammenarbeit dafür 2 Strukturen. Es ist einmal der Cyber Innovation Hub Justiz und das Innovationszentrum Legal Tech. Und das schafft eben den Rahmen, um KI-Anwendungen, die marktverfügbar sind, die entwickelt werden, zu erproben und zu testen.
Berlin arbeitet dabei gemeinsam mit den anderen Bundesländern in der Bund-Länder-Kommission für Informationstechnik in der Justiz. Entwickelt und getestet werden aktuell mehrere KI-Projekte. Zum Beispiel eines zu Asylverfahren und eines zur Strukturierung von Akten mit dem Namen Codify. Nicht um Richterinnen und Richter die Entscheidungen abzunehmen, aber doch um diese vorzubereiten.
Wir haben hochkomplexe Wirtschaftsstrafverfahren, oft ist Eilbedarf da und trotzdem können Richterinnen und Richter einfach aufgrund des Umfangs den Inhalt nicht richtig durchdringen und die oft wenigen entscheidungsrelevanten Tatsachen herausfiltern. Und Codify automatisiert dann einen Vorschlag für die Aktenstruktur, sodass der entscheidungserhebliche Inhalt schnell erfasst werden kann.
Mit anderen Worten, um KI kommt mittlerweile weder eine effektive Justiz noch eine moderne Medizin herum. Hochrisiko oder nicht. Doch bei aller Effizienz kann das Ängste wecken.
Also ich glaube, es ist vermutlich bei jeder Technologie gibt es erstmal irgendwie so eine gewisse Nervosität und oh Gott, und was macht das jetzt?
Franziska Weindauer ist Geschäftsführerin vom TÜV AI Lab. Vorher hat sie in der Politik gearbeitet, in Brüssel.
Und ich bin dann 2019 im Kanzleramt gelandet und die KI-Fragen waren, wie begleitet man diese Technologie politisch?
Es war allen schnell klar, KI bringt ethische Implikationen mit sich, sagt Weindauer.
Und dann gibt es immer diese Science-Fiction-Visionen, was ist, wenn die KI sich jetzt selbstständig macht und irgendwann so mächtig wird, dass die uns hier alle sozusagen den Laden übernimmt, ja, und die KI jetzt irgendwie an der Regierung ist oder das nächste Vorstandsmitglied bei Volkswagen oder ne, wie auch immer.
Daraus erwächst das Bedürfnis nach Kontrolle. Doch die Herausforderung ist, KI ist kein Dampfkessel oder ein Kabel, das sich leicht vermessen lässt. Es ist vielmehr eine Blackbox. Wie genau die KI zu bestimmten Schlüssen kommt und zu anderen nicht, das ist bei den komplexen Systemen selbst für Experten oft so gut wie nicht nachzuvollziehen.
Deswegen ist es auch ein großes Thema noch für die Forschungscommunity. Wie sind denn eigentlich die Prüfansätze?
Auch Unternehmen seien damit zum Teil überfordert, besonders kleinere, sagt die KI-Expertin. Um praktische Abhilfe zu schaffen, hat TÜV AI Lab einen KI-Risikonavigator entworfen und online gestellt.
Wo man sich durchklickt durch so Multiple-Choice-Fragen und am Ende eine Antwort bekommt, ich falle unter die Regulierung oder auch nicht. Und dann ist es tatsächlich eine Frage von, man guckt ins Gesetz oder lässt sich eben helfen durch ein Chatbot oder ähnliches.
Und natürlich könne man auch die KI selbst testen, sagt Weindauer.
Man kann einmal gucken, was geht in das KI-Modell rein.
Die Daten und die Vorgaben, wie die Daten verwendet werden.
Und dann kann ich am Ende noch rausgucken, was macht das KI-Modell, was auf bestimmten Daten trainiert wurde, was macht das eigentlich am Ende? Ja, also was kommt dabei raus? Also man hat im Prinzip drei Punkte, an denen man sozusagen schrauben kann.
Doch bedeutet das, dass die KI nach einer solchen Prüfung risikofrei ist? Eher nicht.
Wenn man ehrlich ist, wird man missbräuchlicher Nutzung von KI-Systemen technisch nicht immer komplett unterbinden können.
Meint Jurist Jan Schwalbe. In den wichtigen Punkten kontrollieren ließen sich die KI-Anwendungen jedoch. In seinem Bereich arbeitet er unter anderem mit Checklisten.
Dinge wie, wo befinden sich die entsprechenden Server, wo befinden sich die entsprechenden Systeme, kann ich über den Standort der Server beispielsweise die Durchsetzung des EU-Rechts überhaupt sicherstellen oder befinden sich die Systeme in anderen Bereichen, wo ich komplett die Kontrolle darüber verliere.
Außerdem spielt die Qualität der KI-Software eine wichtige Rolle.
Wie kann ich denn KI vertrauen? Ich weiß ja gar nicht, was sie macht. Und jeder hat natürlich Erfahrungen mit, also vielleicht nicht jeder, aber viele Personen testen ja KI, zum Beispiel halt diese Chat-Systeme. Und dann kommen Antworten, wo man denkt, naja, hätte die KI besser mal nichts gesagt.
Das dürfe in der Medizin selbstverständlich nicht passieren, sagt Klaus Eickel vom Fraunhofer-Institut Mewis aus Bremen. Aber es gäbe auch hier KI-Anwendungen mit eher geringem und solche mit hohem Risiko.
Das ist natürlich ein Unterschied, ob dokumentiert ist, der Bett wurde gewechselt oder ob irgendwie quasi bei einer OP irgendeine Entscheidung getroffen wurde, die lebensbedrohlich ist. Das muss man natürlich beachten, wenn man solche Systeme entwickelt.
Der Anspruch an die Systeme und einen selbst, als Anwender falsche Ergebnisse oder Diskriminierungen zu vermeiden, muss immer hoch sein. Jan Schwalbe von der Berliner Justiz.
Wir sollten nicht davon ausgehen, wir halten die KI-Verordnung ein und dann kriegen wir einen Stempel und dann ist alles gut. Das ist zu kurz gedacht, sondern wir hantieren die ganze Zeit mit extrem wichtigen Daten.
Und ein Risiko für Missbrauch bleibt dabei immer. Aber keine oder nur einfache KI anzuwenden in Hochrisikobereichen wie der Justiz, das sei auch nicht die Lösung.
Die Bedrohung geht da, glaube ich, in beide Richtungen. Ohne KI sehe ich durchaus auch Gefahren für den Rechtsstaat, wenn wir an Themen Überlastung denken, mit einer entsprechenden Erosion der Bedeutung der Justiz. Aber mit KI droht eben auch ein Vertrauensverlust in den Rechtsstaat.
Können wir die Entwicklung diesbezüglich komplett steuern? Nein, können wir nicht. Aber sind wir den Entwicklungen hilflos ausgesetzt? Ebenfalls nein. Wir können durchaus Einfluss nehmen, glaubt Jan Schwalbe. Zum Beispiel mit der KI-Verordnung. Doch die allein erschafft noch keine verantwortliche Zukunft. Am Ende werden wir einen Kompromiss brauchen zwischen Innovation und Grundrechten. Doch wie dieser aussehen wird, ist offen. Die KI-Verordnung ist ein großer Wurf. Aber das Pendel scheint sich schon wieder in Bewegung zu setzen. Weg von strengerer Kontrolle. In Deutschland etwa soll voraussichtlich nicht eine Datenschutzbehörde, sondern die Bundesnetzagentur die Marktaufsicht übernehmen. Gleichzeitig schaffen Konzerne längst Fakten. ChatGPT ist im Alltag vieler Menschen angekommen. Anwendungen wie Google Maps sowieso. Meta will ab Ende Mai auch trotz des Einspruchs von Datenschützern persönliche Daten aus Instagram und Facebook nutzen, um KI zu trainieren. Auf die praktischen Vorteile von künstlicher Intelligenz werden Menschen wahrscheinlich nicht verzichten wollen. Auch wenn sie vielleicht nicht konform mit der KI-Verordnung sind. Die Regeln auf dem Papier klingen überzeugend. Ob und wie genau sie durchgesetzt werden können, ist eine andere Frage.
Künstliche Intelligenz, alles außer Kontrolle? Das war ein Feature von Anna Loll. Es sprach Lina Syren. Regie Frank Mehrfort. Ton Ralf Perz. Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.